Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, zunächst mal ein herzliches Dankeschön, dass ich hier jetzt heute trotzdem stehen kann. Trotzdem, obwohl ich ja nun irgendwann gehört habe, auch von der Krankheit von Gero und seiner Familie. Das hat mich doch erst sehr betroffen gemacht. Ich dachte, wie soll das werden? Aber nun geht es ja ganz gut. Und ich wünsche dir, Gero, und deiner ganzen Familie von Herzen Gesundheit und alles Gute und weiterhin Gottes Segen. Ich habe uns ein Wort heute mitgebracht aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 21. Da heißt es: Ich bitte Gott, dass er euch hilft, alles Gute zu tun, das er haben will. Er selbst wird in uns schaffen, was ihm gefällt. Das tut er durch Jesus Christus, dem sei Lob alle Zeit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie erkenne ich Gottes Willen? Das habe ich als Thema über diesen Gottesdienst gesetzt und denke, das ist ein Thema, das beschäftigt uns nicht nur am Anfang unseres Glaubens, das auch, aber natürlich auch ganz zum Schluss unseres Lebens und in der ganzen Zeit dazwischen. Damit ihr gleich wisst, was auf euch zukommt heute, ich habe 9 Punkte mitgebracht. 9, nicht? Also ihr könnt mal die Uhr nachstellen, was das für ein langer Gottesdienst wird. Aber ich verspreche euch, ihr kommt noch pünktlich nach Hause. Das heißt also, wie erkenne ich Gottes Willen? Da könnte ich es mir ja ganz leicht machen und sagen, guck doch ins Internet, mach die Suchmaschine an, www.gott.de, und schon weißt du, was Gottes Wille für dich ist. Aber nun steckst du womöglich in einer schweren Entscheidung und möchtest gern wissen, was Gott für dich vorgesehen hat. Du bist Christ und hast längst verstanden, dass das Leben nur gelingt, wenn es in Gottes Spur ist, und wenn du davon abseits bist, dass du dann nur unglücklich wirst. Es lohnt sich also, nach Gottes Willen zu fragen. Fragt sich nur, wie. Und dem Internet traust du in diesem Fall zu Recht nicht. Es ist noch nicht einmal intergalaktisch, geschweige denn, dass es Gottes Dimensionen aufnehmen könnte. Also fragen wir anders. Und das sind jetzt lauter Punkte mit G. A, B, C, D, E, F, G. Ja? G, G. Das erste ist Glaube. Das dachten wir uns schon beinahe, ne? Genau. Und dies ist eine Predigt für Christen und Nichtchristen. Für Nichtchristen, wenn sie überrascht feststellen, dass es Gott gibt, dass Gott redet und dass Gott etwas von ihnen will. Und dann haben sie die Wahl, für oder Gottes Willen zu votieren. Sagen sie nein, bleiben sie in ihrem Unglauben. Und es ist eine Predigt für Christen, die Jesus Christus folgen wollen, die aber oft nicht wissen, wie. Für die, die so oft am Schwimmen sind, ist Glaube die Grundvoraussetzung. Das war schon der erste Punkt, es bleiben noch 8. Was ist sein Wille? Was? Das hebräische Wort, das hinter dem mit Wille übersetzten Wort steht, heißt eigentlich Wohlgefallen. Also das, woran irgendjemand gefallen hat, was ihm gefällt, sagt der Herr uns hier in Hebräer 13, 21, dieser Gott mache euch fertig, geschickt zu allen guten Werken zu tun, seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Was gefällt Gott? 2 Beispiele. Als erstes Beispiel, Epheser 1, Vers 2, unser Leben soll ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Also ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes soll das Leben eines Menschen sein, eines Christen sein. Und wir kennen das meistens anders. Oft genug ist ja dieser Spiegel nur ein Spiegel unserer eigenen Mickrigkeit. Das zweite Beispiel. Unser Leben soll sein ein Beispiel für die Hilfe, die wir erfahren haben, und für die Hilfe für andere. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist sein Wille. Und damit meint er in erster Linie das Heil der Menschen, damit Menschen heil werden für die Ewigkeit, dass Sünde vergeben wird und der Bruch zwischen Gott und den Menschen aufgehoben wird Und dann meint er neben diesem großen Heil die vielen, vielen kleinen Dinge unseres Lebens, die uns Not machen, mit denen wir nicht fertig werden. Also wenn du dein Gebiss mal wieder verlegt hast und nicht wiederfindest. Oder dass du Angst hast, du kommst zu spät zum Bus. Oder du hast dein Portemonnaie verlegt oder was auch immer. Ihr kennt das ja zur Genüge. Tag aus, Tag ein Schwierigkeiten. Aber Gott will uns helfen. Und dazu muss man schon Gottes Wort lesen, richtig lesen, damit er dann auch die Gelegenheit hat, uns daraus zu helfen. Das ist das dritte G. Wie erkenne ich Gottes Willen aus Gottes Wort? Ich erzähle von mir selbst. Was soll ich immer nur von anderen erzählen? Es war ein schicksalsschwerer Tag, als ich nach Hause kam und dann meinen überraschten Eltern offenbarte, ich will Pastor werden. Die gucken sich an, dann gucken sie mich an und dachten, was ist denn mit dem Jungen los? So etwas hat es in unserer Familie doch noch nie gegeben. Bis jetzt haben doch in unserer Familie immer alle nur einen anständigen Beruf ergriffen. Anständig, ne? Naja. Ich wollte auch einen anständigen Beruf ergreifen. Ich wollte Zahnarzt werden und dann im Mund der Menschen nach Gold bohren. Es kam dann ganz anders. Ich merkte irgendwann, ich wurde Christ, ich war schon Christ und dann wurde ich nochmal mit Ernst Christ. So geht das nicht. Dann wollte ich nicht mehr Zahnarzt werden, sondern nur noch Arzt. Aber dann habe ich eines Tages in der Bibel gelesen, ich habe oft in der Bibel gelesen, Zeit meines Lebens und lese immer noch gern in der Bibel. Und wenn ich es nicht kann, dann empfinde ich das als einen Verlust. Und wenn man das nicht oft tut, dass man aus Gottes Wort lebt, dann kann es schon so werden, dass man Gottes Willen nie versteht. Man muss schon regelmäßig Gottes Wort lesen, damit man auch Gelegenheit hat, dass dieses Wort einen trifft. Und diese Regel heißt, dass Gottes Wort uns permanent formen will. Und dass wir sehr sensibel werden durch das Lesen seines Wortes für seinen Willen. Manchmal kommt so ein Wort, da springt ein das richtig an. Das ist für mich, das weiß man dann. Das wurde mir schlagartig klar, als ich mal wieder die Bibel las und las dann von der Auferweckung des Lazarus und merkte dann natürlich sofort, der lebt ja gar nicht mehr, der ist zwar auferweckt worden, aber Lazarus ist ja auch wieder gestorben. Und da sagte mir Gott durch sein Wort, du sollst Menschen helfen, für die Ewigkeit gerettet zu werden. Und da wurde ich weggerufen von meinem, wie ich meinte, Ruf zum Arzt, zu einem Ruf, der Arzt der Seelen hieß, und Pastor zu werden. Und das war unmittelbar Gottes Wort. Ich wäre immer noch gerne Arzt geworden, aber Gott hat mich hierhin gerufen und gesagt, du sollst Pastor werden, du sollst mein Arzt für die Seele sein. So redet Gottes Wort manchmal auf entscheidende Weise mit uns und ich habe solche Tage in meinem Leben in meiner Bibel immer vermerkt, habe das ein Datum daneben geschrieben und das kann man dann auch nicht zum Zwang machen, aber man weiß dann, da hat Gott mit mir geredet. Man kann doch einen anderen Zwang draus machen, indem man die Bibel immer aufschlägt und dann mit dem Finger auf irgendein Wort tippt und sagt, das muss jetzt zu mir reden, das muss jetzt Gottes Wort für mich ganz persönlich sein. Nee, das funktioniert nicht, das geht überhaupt gar nicht. Da wird die Bibel missbraucht als ein Orakelbuch. Deshalb regelmäßiges Lesen des Wortes Gottes ist notwendig. Notwendig, dass man betend das Wort Gottes liest. Und dann wissen wir, er kann manche Worte nehmen und uns ganz unmittelbar damit ansprechen. Und dieses Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Wir haben keinen Gott, der schweigt. Wir haben einen Gott, der mit uns reden will. Ich finde das immer wieder so unglaublich gut, dass unser Gott mit uns reden will. Und dazu gehört dann gleich als nächstes G, das Gebet. Wie erkenne ich Gottes Willen? Ich muss mit ihm im Gespräch sein. Wenn du mit ihm nicht redest, kannst du auch nicht hören, was er dir zu sagen hat. Deshalb musst du offen sein für ihn und seine Worte. Und er hat seine Weise, uns das zu sagen und deutlich zu machen. Und viele sind dazu gar nicht mehr in der Lage, weil sie einfach nicht still sein können. Wer Gottes Wort erfahren will, der muss auch still werden. Also eine kleine Anmerkung noch, ich weiß jetzt nicht, wie ihr heute hier diese Predigt hört, aber wenn ihr nach Hause geht, dann nehmt das mal mit, der Pastor hat gesagt, ich muss auch mal still sein vor Gott. Man kann vor Gott nicht immer nur rumzappeln, sondern da muss man einfach still werden. Mir hat neulich mal einer gesagt, ich halte das einfach nicht aus, keine Musik zu hören, allein zu sein, Bibel zu lesen und zu beten. Tja, aber wenn du das nicht aushältst, wirst du doch nie erfahren, wie Gott das mit dir meint. Da müssen wir wieder etwas lernen, in dem Krach und dem Lärm unserer Zeit. Ich muss das genauso lernen wie ihr. Ich mache einmal im Jahr stille Tage, eine ganze Woche, ganz alleine in St. Peter-Ording. Telefoniere nur abends einmal mit meiner Frau und sonst rede ich mit keinem Menschen. Aber die ersten 3 Tage, da merke ich, wie laut das in mir ist. Und wenn das Außen alles still wird, dann merkt man es erst, wie laut es in einem ist. Und manche meinen dann ja, wenn Gott mit einem redet, da müssten zumindest die Vorhänge wackeln oder die Lampen tanzen und die Erde beben oder irgendetwas anderes, was man spektakulär erfährt. Aber Gott kann auf ganz andere Weise in ein Menschenleben eingreifen. Er kann es auch durch Träume tun. Darüber gibt es inzwischen ganze Bücher. So viele Träume sind gesammelt worden von den Muslimen, die keine Gelegenheit haben, Gottes Wort zu hören. Und wenn, dann nur durch Träume. Und dann sehen sie auf einmal Jesus und er spricht mit ihnen. Und ich habe das erst gar nicht für wahr halten wollen, doch, so ist es. Und da kommen Menschen zum Glauben, ich will das nicht alles im Einzelnen jetzt hier erzählen, kommen zum Glauben, die sonst nie eine Chance gehabt hätten, weil wir Christen keine Möglichkeit haben oder zu faul sind, es ihnen zu sagen und zu bringen. Und ich muss, wenn ich vom Beten rede, noch auf eine Gefahr hinweisen. Manche meinen ja, sie hören etwas ganz Besonderes und verwechseln das, was Gott sagt, mit ihren eigenen Wünschen. Und ich denke, man wird über die Jahre weg erfahren und lernt unterscheiden, ob es eigene Wünsche sind oder ob Gott uns etwas aufs Herz legt. Manchmal spürt man bei all den unbequemen Dingen, die man nicht unbedingt tun will, das Reden des Heiligen Geistes. Du, jetzt geh mal zu dem hin. Du musst jetzt mal mit dem reden. Und wir neigen gerne dazu, solche Worte Gottes an uns zu überhören. Du musst den jetzt mal anrufen. Und ich habe im Laufe der Jahre meines Lebens gelernt, auf solche Einreden Gottes in mein Leben sensibler zu hören und dann anzurufen, was ich sonst vielleicht nicht getan hätte. Manchmal sind die Leute überrascht. Wieso rufst du gerade jetzt an? Ja, so ist das, wenn Gott einen gebrauchen will. Solche Leute, die reif geworden sind unter dem Wort Gottes, die können auch anderen raten. 5. Punkt, der heißt Gehorsam. Ja, dieser Punkt und die folgenden Punkte sind alles keine Patentrezepte, die man einzeln nehmen kann und sagen kann, das ist es nun, sondern die gehören alle zusammen, wenn man Gottes Willen erkennen will. Da nimmt der Punkt Gehorsam einen ganz großen Raum ein. Wenn du beim Fernsehen den Stecker ziehst, dann siehst du nichts mehr. Wenn du ungehorsam bist gegen Gottes Wort, dann bist du nicht mehr im Bilde. Gott quasselt nicht. Wenn er dir sagt, was zu tun ist, und du tust es nicht, dann schweigt er. Du weißt seinen Willen dann wohl. Du hast das Bild ja noch gesehen, aber du kommst nicht weiter. Ich kenne zu viele Christen, die seit Jahrzehnten auf der Stelle treten und dabei müde geworden sind und immer weiter zurückgefallen sind, weil sie an einem Punkt waren und Gott nicht gehorchen wollten, das zu tun, was er sagt. Und solange wir durch solch ein Nadelöhr noch nicht durchgegangen sind, da wird's mit uns nicht besser. Sondern Gott sagt dir, was zu tun ist, und dann will er, dass du das tust. Jesaja 59 steht, eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht Gottes vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Und deshalb heißt es, ich bitte Gott, dass er euch hilft, das Gute zu tun, das er haben will, hier der Hebräerbrief. Gleichzeitig weiß der Schreiber des Hebräerbriefs sehr genau, was zu tun ist. Und darum können wir ja beten, dass wir das lernen, das zu tun, was Gott in uns will. Das fällt manchmal schwer. Vor allem dann, wenn man in einem Leben lebt, wo man immer eigentlich nach Gottes Willen gefragt hat. Da gibt es ganz, ganz viele Alltäglichkeiten und. Ich rede jetzt nicht nur von diesen ganz besonderen Stunden und Situationen, sondern von dem ganzen Leben. Ich erinnere mich an eine sehr schwere Zeit für mich, sehr, sehr schwere Zeit für mich. Da dachte ich, ich tue doch Gottes Willen, war Pastor in einer Gemeinde, die Gemeinde wuchs und war groß und alles wunderbar. Aber dann kriegte ich auf einmal eine Anfrage und wenn das geklappt hätte, dann wäre ich jetzt ihr Nachbar gewesen. Den Ort Hohenhorst kannte ich noch nicht. Was das für ein toller Ort ist, habe ich jetzt erst kennengelernt. War richtig schön auch, als ich das gestern von meiner Frau hörte, wie toll das hier alles ist. Ich kriegte den Ruf, mich zu bewerben für die Bischofsstelle in Schaumburg-Lippe. In Schaumburg-Lippe ist ja nun mal gleich nebenan. Habe ich gestern auf der Karte gesehen, als ich hier noch einmal zum Steinhuder Meer fuhr, während meine Frau mit den Frauen zusammen war. Und ich wollte doch mal einfach die Zeit nutzen. Ja, und was passierte denn dann? Ich hatte keinen Grund, null Grund, null, aus meiner Gemeinde wegzugehen. Im Gegenteil. Und dann kam so eine Frage, soll sich bewerben für eine Bischofsstelle? Und da stand er bei uns auch gleich prompt noch in der Zeitung und. Ja, hatte Gott mit mir was anderes vor? Ich wusste es nicht. Und ich musste mit diesem Nichtwissen den Weg weitergehen. Von 40 Kandidaten war ich der Vorletzte. Der Vorletzte. Aber dann durfte ich in meiner Gemeinde bleiben. Und ich habe damals viel gelernt. Ich ahnte schon lange vorher, dass diese Bischofswahl abgekartet war und dass ich nicht gewählt würde. Aber ich musste den Weg zu Ende gehen, um Gewissheit zu haben, wo Gott mich haben wollte. Und auch das andere lernte ich. Gott kann es sich leisten, den Gehorsam seiner Diener zu testen. Tja, das ist mir sehr schwer gefallen, dazu Ja zu sagen. Ja, also, was macht man dann, wenn man diesen Punkt Gehorsam für sich nehmen will? Gehorsam sein, ganz einfach. Der nächste Punkt heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft, das heißt, Kinder gehören unter Kinder, Gottes Kinder gehören unter Gottes Kinder. Ihr kennt dieses Wort vielleicht. Kinder gehören unter Kinder, Gottes Kinder gehören unter Gottes Kinder. Die Gemeinschaft, die wir Menschen haben, dass wir Menschen bei uns haben, um uns haben, von denen wir uns raten lassen können. Wir sind ja so stolze Individualisten und als Hanseat weiß ich ein Wort davon zu reden. Das hat man mir auch versucht, schon früh beizubringen, ein stolzer Individualist zu sein. Nein, wir brauchen das. Und ich frage dich, wem hast du das Recht gegeben, in deinem Leben mitzureden? Wem hast du das Recht gegeben, Entscheidungen für dich mitzutreffen? Wo hörst du auf das, was andere Christen dir sagen? Wer ist dein Seelsorger? Von wem lässt du dir raten? Und ich meine nicht, dass man sich in schwierigen Entscheidungen von ganz jungen Christen raten lassen soll. Ich meine jetzt nicht vom Alter her, sondern kann auch einer sein, der erst ein halbes Jahr im Glauben ist. Sondern wenn man Rat bekommt, dann müssen es reife, bewährte Christen sein. Die muss man suchen. Und darauf soll man hören, was einem Brüder und Schwester in Christus sagen. Väter und Mütter im Glauben. Und prüft diese Leute. Wer einen Rat gibt und andere führt, der muss sich selbst vom Herrn führen lassen. Und dem soll man auch glauben. Und dann haltet euch zurück bei denen, die gar nicht richtig zugehört haben, sondern schon ganz genau wissen, was für dich gut ist. Ihr kennt solche Leute. Glaubt bitte nicht allen Spinnern, die gibt es auch im Reich Gottes. Wir brauchen erfahrene Christen, die Sucht. Das sind keine Heiligen. Das sind begnadigte Sünder und die Gnade soll ihnen aus allen Knopflöchern strotzen. Und der Heilige Geist beglaubigt einen. Ihr kennt vielleicht noch Samuel Koch oder immer noch den jungen Mann, der bei Wetten, dass auf ein Auto geknallt ist, seitdem vom Hals abgelähmt ist. Er sitzt im Rollstuhl jetzt, kann nichts bewegen, außer den Lippen und drei Finger, glaube ich. Als der damals so verunglückte, da kamen Christen auf ihn zu und sagten ihm, du Samuel, das muss mit dir so nicht bleiben. Das können wir ändern. Wir beten für dich und dann wirst du wieder gesund. Ihr seht, was draus geworden ist. Er sitzt immer noch im Rollstuhl. Ich kenne das auch ganz anders als Seelsorger. Im Jakobusbrief steht, wer wen um Weisheit mangelt, der bitte darum. Und oft genug habe ich am Ende eines Gespräches nur sagen können, ich weiß auch nicht weiter. Aber nun lass uns zusammen die Hände falten und darum beten, was Gott uns sagen will, um seine Weisheit bitten und lass uns warten, bis er diese Weisheit schenkt. Denn dass er das tut, was er hier geschrieben hat und versprochen hat, das steht fest. Fragt sich nur, wann? Und wenn man nicht zu einer Entscheidung gekommen ist, dann muss man eben warten, bis man von Gott grünes Licht bekommt. Solange die Ampel auf Rot steht, darf man nicht gehen. Und als Christe nach Gottes Willen fragt, soll man auch nicht gehen, wenn die Ampel auf Gelb steht, sondern nur dann, wenn grünes Licht ist, wenn wir wissen, was Gottes Wille ist, dann, erst dann und nicht eher. Wir nähern uns dem Ende. Ein weiteres G, der gesunde Menschenverstand. Unser Verstand ist deshalb am gesündesten, wenn er sich von den Maßstäben der Bibel leiten lässt, sonst taucht er nicht viel. Das sage ich mal einfach so frank und frei heraus. Berühmte Leute vor mir, Luther und so weiter, die haben das genauso gesagt. Deine Vernunft taucht nicht viel, wenn du dich nicht von der Bibel leiten lässt. Wir hatten in unserer Gemeinde eine hervorragende Diakonin in der Jugendarbeit. Und dann sagte die mir eines Tages, du, ich habe vom Herrn den Ruf bekommen, ich soll in die Mission gehen. Ja, in die Mission. Ich habe erst mal geschluckt und wollte sie halten, aber es ging gar nicht. Sie hatte den Ruf vom Herrn und nun ging es in die Mission. Da wurde viel gefragt und gebetet, wohin denn, Herr, wohin denn? Zum Schluss blieb Indien übrig. Aber Indien war dicht, missionsweise dicht. Wir hörten nur von allen Seiten, da gibt es kein Visum, das klappt nie. Aber dann kam das Visum doch und andere bekamen nur eine Ablehnung. Und das war eine deutliche Bestätigung für jeden vernünftig Denkenden, dass es da keinen Zweifel an Gottes Willen geben konnte. Da musste sie hin und dann ist sie da auch hingegangen. Zum gesunden Menschenverstand ein anderes Beispiel. Wenn zwei 14-Jährige kommen und sagen, wir sind 14-Jährige, wir sind Christen und fragen nach Gottes Willen. Und Gottes Wille sagt uns, wir sollen heiraten. Gestern haben wir uns die Möbel fürs Schlafzimmer angesehen. Also wenn ich sowas höre, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Dann darf man ziemlich sicher davon ausgehen, dass das eine unvernünftige Entscheidung ist. Ob das die beiden einsehen werden, wo ihr Herz so in Flammen steht, das ist eine andere Frage. Aber der gesunde Menschenverstand sagt uns deutlich, das ist nichts. Und das Höchste der Gefühle, was dabei herauskommen kann in solch einer Situation, ist doch, dass die beiden beten und sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass uns eines Tages da ankommen, wo es Ehe heißt. Tja, noch ein G. G, einfach G wie G, G-E-H. Frag nach Gottes Willen und dann geh. Tu mutige Schritte. Einer muss sich entscheiden, zum Beispiel zwischen Karriere oder weniger Geld. Und hat alle geistlichen Regeln angewandt, aber keine Klarheit bekommen. Er steht vor einer Weggabelung und muss sich nun entscheiden. geht es nach links oder geht es nach rechts. Aber die Entscheidung muss her, denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Manchmal ist heilige Verzweiflung ganz in Ordnung. Und manchmal ist ein Annahmeschluss, bis wann wir entscheiden müssen, völlig richtig. Aber dann übernimmt nicht der Heilige Geist die Initiative und schiebt dich willenlos vor dir her, sondern dann bestätigt der Heilige Geist deine vernünftige Entscheidung. Und da muss man beten und ringen, nach bestem Wissen und Gewissen, wenn man von Gott keine deutliche Entscheidung bekommt, entscheiden und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich bin bereit, dass du alle Türen zuwirfst, durch die ich nicht gehen soll, damit ich nicht in die falsche Richtung gerate. Aber wenn du nun nichts anderes tust und sagst, dann gehe ich jetzt so, wie ich mich jetzt entschieden habe und bitte dich, geh du mit. Und dann, was passiert dann? Dann geht er mit und bestätigt deinen Weg. Und mein allerletztes, geh zum Kreuz. Geh zum Kreuz. Ja, da gibt es noch einen großen, großen Zusammenhang, den will ich nicht unterschlagen, aber darüber habe ich schon an anderen Stellen öfter gepredigt und fange damit jetzt nicht heute hier an. Es heißt, geh zum Kreuz, wenn deine Entscheidungen falsch waren. Das gibt es ja. Man erkennt auf einmal, alles, was ich getan habe, meine Entscheidungen waren falsch. Und auch wenn du erst später zum Glauben gekommen bist und merkst, du hast nach deinem eigenen Willen Entscheidungen getroffen und die waren grundverkehrt, dann kann das sehr schmerzhaft sein, wenn es um Fragen des Berufes geht oder auch der Ehe. Wenn du auf einmal entdeckst, du hast den falschen Partner geheiratet oder du meinst es zu entdecken, geh zum Kreuz und nicht zu einem anderen Partner. Der Einzige, der in die Vergangenheit eingreifen kann, ist unser Herr Jesus Christus. Zum Glück. Und der Einzige, der es falsch noch richtig machen kann, ist Jesus Christus. Und das, was er tut am Kreuz, durch die Vergebung. Der Einzige, der falsche Wege noch segnet, damit sie zu guten Wegen werden für dich, das ist Jesus Christus. Und dazu stellt er sich. Und wenn er dich hineinruft in seine Nachfolge und dir seinen Willen offenbart, dann will er auch, dass die falschen Entscheidungen deines Lebens unter dem Kreuz korrigiert werden. Und zwar nicht dadurch, dass zurückgedreht wird, was sich nicht zurückdrehen lässt, sondern dass du in einer neuen Lebenssituation von ihm begnadigt und gesegnet wirst auf dem Weg, auf dem du bist, sodass du wissen kannst, durch das Kreuz wird alles neu. Auch die Entscheidung, die du nachträglich als falsch ansehen musst. Das ist Gnade. Gott sei Dank, dass unser Herr so ist. Und Gott sei Dank, dass sich unser Herr auch so zu unseren falschen Entscheidungen stellt und sie korrigieren will. Aber das muss man erfahren und nicht nur hören. Das Ganze auf einen Nenner gebracht. Wie also erkennt man Gottes Willen, indem man absolut bereit ist, das zu tun, was Gott einem sagt und ehrlichen Herzens betet, dein Wille geschehe. Amen.